So, jetzt ist mir eine große Freude, Herrn Johannes Janssen von der DFG zu begrüßen, Wissenschaftliche Geräte und Informationstechnik. Sicherlich hier für die meisten von uns ein bekanntes Gesicht, aber daneben noch ein noch unbekanntes Gesicht. Ich muss ganz sagen noch, denn Herr Tobias Schwabe ist Nachfolger von Markus Willems. Also insofern werden auch viele von uns mit ihm zu tun bekommen in der nächsten Zeit. Und wir freuen uns jetzt wieder im Vortrag Neues auf der DFG, also mit dem Schwerpunkt Datenmanagement. Vielen Dank.
Ja, also herzlichen Dank, Herr Hotzel, auch für die freundlichen Worte zur Einführung und auch für die Einladung, hier zu Ihnen nach Konstanz kommen zu dürfen, um Ihnen einerseits uns nochmal als Gesichter und Ansprechpersonen vorstellen zu können, um Ihnen aber andererseits auch vielleicht die ein oder andere Information, die als vielleicht Neuigkeit oder fast Neuigkeit da ist, aus dem IT-Bereich der Forschungsförderung nahezubringen. Denn darum wird es jetzt gehen, um das Funding. Und wir haben uns den Vortrag so aufgeteilt, dass ich die erste Hälfte Ihnen präsentiere. Das sind die Punkte zu den Investitionsprogrammen und zu der Forschungsinfrastrukturförderung der beiden Gruppen LIS und WGI, die ich Ihnen gleich noch vorstellen werde. Und Herr Schwabe wird dann übernehmen und dann in etwas mehr Detail zu Performance Engineering sowie zu einem geschäftsstelleninternen Projekt Digitaler Wandel in den Wissenschaften ein paar Informationen zu geben. Beginnen wir mit dem, was Sie wahrscheinlich alle sehr gut können und kennen, sei es als antragstellende Personen oder als Gutachter oder auch in Gremien, Konstellationen. Wir haben bei der DFG eine Reihe von Investitionsprogrammen, über die Hochschulen ihre Geräte und auch, das heißt natürlich hier in diesem Fall vor allen Dingen auch ihre IT-Infrastruktur beantragen können. Starten möchte ich mit dem Forschungsgroßgeräteprogramm. Sie haben hier immer Zahlen übrigens über einen 10-Jahres-Zeitraum, die habe ich deshalb stehen lassen, weil sie so schön einfach dann auch teilbar sind und jährliche Summen Ihnen dann auch nahebringen. Und ich würde gerne betonen wollen, dass in dem Forschungsgroßgeräteprogramm vor allen Dingen eben die High-Performance-Computing-Systeme aus der Tier-3-Stufe bei uns typischerweise aufschlagen. Daneben aber auch einige Spezialgeräte, zum Beispiel Virtual Reality Systeme oder Ähnliches. Die Großgeräte in oder als Forschungsbauten, das ist schon ein Programm, was gar nicht mehr bei der DFG selber läuft, sondern in diesem Fall beim Wissenschaftsrat bzw. bei der gemeinsamen Wissenschaftskonferenz. Die DFG ist allerdings eingebunden, indem sie Begutachtungen und Bewertungen hier vornimmt und dort vor der Entscheidung über solche Anträge dann auch regelmäßig gehört wird. Und das ist ein Programm, in welchem vor allen Dingen auch die Tier-2-HPC-Systeme beantragt und deren Finanzierung bereitgestellt wird. Gut, dann das Programm der landesfinanzierten Großgeräte. Das ist eigentlich, das werde ich Ihnen gleich auch nochmal zeigen, wenn ich Ihnen darlege, wie sich die Mittel eigentlich insgesamt verteilen, das sogar wichtigste Programm, um IT-Infrastruktur zu beschaffen. Das ist ein Verfahren, in welchem wir auch als DFG kein eigenes Geld beisteuern, gleichwohl allerdings eine wissenschaftsgeleitete Begutachtung und anschließend Empfehlungen für die Länder aussprechen. Und Sie sehen auch an den Zahlen hier schon, das ist also deutlich mehr auch IT, was hier reinfließt. Ich sollte übrigens auch sagen, in diesem Programm auch insbesondere sehr viel Fachhochschulanteil. Ungefähr ein Drittel der Anträge in dem landesfinanzierten Großgeräteprogramm stammt aus Fachhochschulen. Also das für die DFG, das Verfahren, wo wir die engsten Berührungspunkte auch mit fachhochschulischen Aspekten der Infrastrukturförderung zu tun haben. Ja, Sie sehen, was wird hier vor allen Dingen beantragt? Das sind allgemeine Speicher, IT-Systeme, Server, also das, was wir auch im Vortrag gerade eben zum Beispiel gehört haben, aber eben auch Softwarelizenzen. Herr Schneider hatte das heute Morgen angesprochen. Klinikinformationssysteme, Patientendatenmanagementsysteme, also uniklinik-spezifische IT, ist genauso dabei wie Wissenschaftlerarbeitsplätze, ein Verfahren, was wir nach wie vor anbieten, was vor allen Dingen auch aus dem Land Bayern nach wie vor rege für Antragszahlen sorgt. Und schließlich möchte ich auch gerne die Netzanträge erwähnen, auch das ein Angebot der DFG, hier Begutachtung zu aktiven Netzkomponenten vorzunehmen. Wenn Sie hier schauen, wie sich die Investitionen auf die drei von mir genannten Investitionsprogramme verteilen, dann sehen Sie, dass das in Grau dargestellte Programm der landesfinanzierten Großgeräte tatsächlich hier auch den größten Anteil ausmacht. Nun, das sind jetzt investive Programme, in denen teilweise DFG-Geld steckt, nämlich bei den Forschungsgroßgeräten, aber teilweise oder ganz überwiegend aber Geld, was die Länder oder Hochschulen selber bereitstellen und wo die DFG eine Qualitätssicherungsfunktion, wenn Sie so wollen, wahrnimmt. Ich möchte Ihnen aber jetzt auch auf den folgenden Folien einige Förderangebote der DFG, die also zu 100% DFG-Funding aufweisen und die auch in einem kompetitiven Verfahren dann, also wettbewerbsorientiert vergeben werden, beinhalten, die jeweils einen IT-Bezug haben. Starten möchte ich mit den Förderangeboten, die die Kollegen aus der Gruppe LIS, LIS steht für Wissenschaftliche Literaturversorgungs- und Informationssysteme, aufweisen. Die Kollegen betreiben eine ganze Reihe von Förderangeboten. Für die IT sind eigentlich die beiden hier genannten vielleicht von einer doch gewissen besonderen Bedeutung. Also einerseits das Förderangebot Informationsinfrastrukturen für Forschungsdaten zu beantragen. Und da reden wir vor allen Dingen über Projektförderung, die in Personal und Sachmittel hineinfließt. Das ist also ein Verfahren, was nach, glaube ich, zunächst ein oder zwei Ausschreibungsrunden jetzt zu einem offenen Förderangebot der DFG weiterentwickelt wurde. Und aufmerksam machen möchte ich Sie auch auf eine Ausschreibung, die im Jahr 2016 lanciert wurde, im letzten Jahr durchgeführt wurde und wo jetzt in wenigen Tagen die letzten Förderentscheidungen dazu auch fallen werden, nämlich eine Ausschreibung zum Thema Nachhaltigkeit von Forschungssoftware, wo wir weit über 100 Anträge erhalten haben. Und wie gesagt, in den nächsten Tagen wird es dazu die Förderentscheidungen geben. So, jetzt zu dem, wofür Herr Schwabe und ich etwas kompetenter vielleicht Auskunft geben können. Förderangebote, die sich mehr um die Hardware dann auch, also um Geräte und IT kümmern. Das sind also Dinge, die im letzten Jahr von unserem DFG-Hauptausschuss jetzt auch zu verlässlich beantragbaren Förderangeboten umgewandelt wurden. Das ist zum einen das Programm der Großgeräteinitiative, wo Sie also die Möglichkeit haben, als Wissenschaftscommunities uns Vorschläge zu machen. Hey, da wäre doch was Interessantes, Neues, was wir gerne mal gefördert wissen möchten, was aber noch nicht so etabliert ist, dass es eigentlich schon für das Forschungsgroßgeräteprogramm taugt. Und daraus treffen unsere Gremien dann entsprechende Auswahlen auf Basis von Gutachten und können das dann gezielt ausschreiben. So wie das in diesem Jahr beispielsweise aktuell zum Thema Höchstleistungslichtmikroskopie gerade der Fall ist. Wir haben das Förderinstrument für Gerätezentren oder Core Facilities, wie es gerade auch in den Lebenswissenschaften gerne genannt wird, wo wir auch Personal und Sachmittel bereitstellen können, um einen professionalisierten Betrieb für die Bereitstellung, für die Nutzung von Geräteinfrastruktur bereitzustellen. Schließlich würde ich Ihnen gerne noch das Programm Neue Geräte für die Forschung dann gerne zur Kenntnis geben, in dem also Technologieentwicklung an den Hochschulen entsprechend unterstützt wird. Wir haben dann last not least etwas genannt, nämlich den Impulsraum. Das soll zum Ausdruck bringen, dass wir nicht allein auf diese drei genannten Programme im Gerätebereich uns fokussieren und sie sonst abblitzen lassen möchten, sondern dass wir ihnen zeigen möchten, es gibt vielleicht auch jenseits davon Möglichkeiten der DFG Vorschläge zu machen für Förderung. Und genau das ist eben in dem, was wir hier so genannt haben, möglich. Und Beispiele dafür wären aus den letzten Jahren, ohne dass es da schon Impulsraum geheißen hätte, mit IT-Bezug das Schwerpunktprogramm Exascale Computing, ein strategisches Schwerpunktprogramm, das die DFG auf Vorschlag aus den Communities eingerichtet hatte. Performance Engineering, zu dem Herr Schwabe gleich ja noch im Detail etwas sagen wird, und die auch schon heute Morgen angeklungene Next Generation Sequencing Förderinitiative, eine Sache, wo auch in den nächsten Tagen entsprechende Förderentscheidungen zu erwarten sind. Wir haben in dieser Woche eine entsprechende Sitzung dazu. Ja, bei all diesen Themen spielt das Thema Forschungsdaten oder Datenmanagement, und das ist ja das Leitthema Ihrer Veranstaltung hier, eine zunehmende Rolle. Ich würde Sie gerne darüber informieren, dass beispielsweise wir ein Expertengespräch vor kurzem erst durchgeführt haben zu dem Thema datenintensive Technologien. Herr Nau hatte das Beispiel der Elektronenmikroskope genannt oder das NGS-Beispiel hier steht auch vielleicht prototypisch dafür. Und es wird in Kürze zum Beispiel zu erwarten sein, dass wir bei Forschungsgroßgeräteanträgen strukturiert und aktiv auch künftig nach Datenmanagementplänen für Geräteanträge, so sie denn datenintensiv sind, nachfragen werden. Das heißt, wundern Sie sich bitte nicht, wenn also Ihre Kollegen aus den Fachwissenschaften Sie demnächst also dann auch aufsuchen werden, um mit Ihnen vielleicht das ein oder andere zum Thema Datenmanagement zu besprechen. Das ist jedenfalls eine Idee, diese Gespräche zu beflügeln und auf diese Weise genau diesen Data Lifecycle, der heute im ersten Vortrag ja auch zur Sprache kam. Und dabei sollte ich übrigens noch sagen, das Projekt GERDI, was da vorgestellt wurde, ist übrigens eins, was von den Kollegen der Gruppe LIS auch gefördert wird als DFG-Förderung. Und also diese Themen werden von der DFG durchaus auf diese Weise auch stimuliert, dass sie angesprochen werden. Lösungen selber müssen Sie aber, das ist ja klar, jeweils vor Ort dazu erarbeiten. Ja, so viel von meiner Seite. Ich würde jetzt also an Herrn Schwabe übergeben, damit wir dann zu den zwei genannten Themen noch etwas vertieftere Informationen bekommen.
Ja, hallo auch von meiner Seite. Wenn Sie nichts dagegen haben, verschanze ich mich mal hier hinter, dann kann ich nämlich immer noch ein wenig auf die Folien spicken und muss mich nicht ganz so sehr zu den Folien umdrehen. Also, Herr Jansen hat es ja schon gesagt, es gab diese Ausschreibung Performance Engineering, die ich hier jetzt vorstellen möchte als eine Möglichkeit, die über die Standardförderung, die wir von der DFG aus anbieten, hinausgeht. Insofern, weil es eine gewisse Besonderheit hat, da hier eine Infrastruktur geplant ist zu etablieren, die aber in erster Linie aus Personalkompetenz besteht. Wir beschäftigen uns, das sagt die Gruppe WGI, in erster Linie mit Investitionskosten in Geräte und es geht um die reine Anschaffung von Geräten. Das heißt, normalerweise können wir keine Personalstellen fördern. Es ist aber ganz klar, dass es immer wieder Bereiche gibt, wo man vielleicht auch Supportstrukturen aufbauen möchte. Und das ist eine Konsequenz daraus, dass dieses Programm gestartet wurde. Das wurde Ende 2015 ausgeschrieben und das Ziel war, Hochleistungsrechenzentren noch effizienter nutzen zu können, indem man wirklich den Anwender Support an die Seite stellt, entweder wirklich sie an die Hand nimmt, dass sie effizient auf so einer Infrastruktur arbeiten können, aber auch ihnen Hilfestellung gibt, ihren bereits vorhandenen Code zu optimieren oder eben einfach Performance-Tests durchzuführen, um überhaupt mal eine Analyse zu machen, wie gut skaliert eigentlich meine Software, wenn ich von meinem lokalen Rechner von mir aus auf einen größeren HPC-Cluster gehe oder eben sogar anstrebe, auf die ganz großen Rechenzentren zu gehen. Wie immer, wenn es um Projektförderung geht, ist das eine Anschubfinanzierung. Und die Hoffnung dabei ist, dass jetzt eben Best-Practice-Beispiele daraus ergeben, die als etabliert werden können und dadurch dann auch eine gewisse nachhaltige Verstetigung solcher Konzepte entsteht. Das sind natürlich solche Verstetigungen Sachen, die über eine Projektförderung der DFG leider nicht geleistet werden können. Nachdem es dann diese Ausschreibung gegeben hat, sind 14 Anträge in erster Linie von mehreren Konsortien bei der DFG eingegangen und davon konnten 6 gefördert werden. Das ist also seit Mitte 2016 sind die Ergebnisse der Ausschreibung bekannt, sodass Anfang letzten Jahres wahrscheinlich die meisten Projekte dann auch angelaufen sind. Hier nur ein kurzer Überblick, das sind die 6 geförderten Projekte. Sie sehen, in den meisten Fällen handelt es sich auch um standortübergreifende Konzepte, da eben ein Ziel auch war, Synergien zu nutzen und wirklich Kompetenzen, die an verschiedenen Orten vorhanden sind, zu bündeln und einen Mehrwert zu generieren. Sie bekommen, soweit ich weiß, diese Folien auch nochmal zur Verfügung gestellt, deswegen möchte ich jetzt gar nicht im Einzelnen darauf eingehen. Sie finden auch an anderer Stelle Informationen zu dem Projekt. Vielleicht ein Hinweis, was ich mitbekommen habe, dass dieses Profit-HPC-Projekt hat vor einiger Zeit eine Umfrage an Rechenzentren gestartet. Insofern könnten Sie schon mal damit in Kontakt gekommen sein. Da ging es darum, herauszufinden, welche HPC-Software-Tools überhaupt eingesetzt werden und wie homogen oder heterogen die Landschaft in Deutschland an diesen HPC-Zentren ist, um darauf aufsetzen zu können, weitere Software-Tools entwickeln zu können. Also insofern haben Sie vielleicht auch direkt schon mal Kontakt damit gehabt. Jetzt zu einem anderen Punkt. Wie Sie wahrscheinlich am besten wissen, findet im Moment in den Wissenschaften ein gewisser, und nicht nur in den Wissenschaften, sondern gesamt in unserer Gesellschaft, ein Umbruch statt, es findet ein Wandel statt hin zu, naja, was eben in dem Hype heutzutage Digitalisierung genannt wird. Und Förderorganisationen sind ein Spiegel der Wissenschaft, insofern ist das auch etwas, was uns betrifft. Und entsprechend gibt es aus dem Jahr 2016 einen Senatsbeschluss, in dem die DFG als Förderorganisation prüfen wollte, inwiefern wir denn gut aufgestellt sind, um auf diesen Wandel reagieren zu können, ob es Handlungsbedarf gibt und wenn ja, in welche Richtung. Grundsätzlich gab es dann diese 3 Fragestellen, die diskursive Ebene, in der untersucht werden sollte, wie weit uns der Wandel betrifft, das Förderhandeln und eine weitere Aufgabe der DFG ist natürlich auch die Politikberatung. Auch da wollte man oder will man gut aufgestellt sein, um Antworten zu liefern, die den Wissenschaftlern helfen natürlich. Entsprechend gab es einen Umsetzungsbeschluss in Projektform. Das wurde aufgeteilt in 3 größere Teilprojekte entlang dieser 3 eben genannten Ebenen. Und die zu erwartenden und geplanten Ergebnisse sind eben Diskussionspapiere und Empfehlungen, die die DFG zur Verfügung stellen wird. Aufgeteilt ist es eben in eine Konzeptphase, in eine Hauptphase und in eine Abschlussphase. Und wir sind jetzt an dem Punkt, dass die Konzeptphase, die in erster Linie in der DFG-Geschäftsstelle intern stattgefunden hat, abgeschlossen wurde und jetzt erste Ergebnisse feststehen, anhand derer weitere Projekte geplant sind. Das mal als Überblick, welche relevanten Dimensionen definiert worden sind, inwiefern dieser Wandel eben auch das Förderverhalten der DFG betreffen kann. Ganz klar, die wissenschaftspraktische Dimension, Institutionen ändern sich, es gibt eine erkenntnistheoretische Frage, die dahinter steht, also was heißt es eigentlich, wenn ich aus Machine Learning ein Erkenntnis gewinne, hat das den gleichen Erkenntniswert wie das, was ein Forscher, ein Wissenschaftler erarbeitet. Dann gibt es natürlich ethische, rechtliche, finanzielle und infrastrukturelle Dimensionen, aber auch kommerzielle und politische Dimensionen. Und das sind jetzt die Punkte, an denen weiter gearbeitet werden sollen, die geklärt werden sollen und an denen wir uns eben erhoffen, uns neu aufstellen zu können. In dem Zusammenhang hat man auch definiert, dass man feststellen kann, dass diese digitaler Wandel in den Wissenschaften ist natürlich nicht gleich digitaler Wandel. Es gibt etwas, das nennen wir transformativen digitalen Wandel. Das ist letztlich nur eine Weiterführung dessen, was schon bekannt ist. Also Ingenieure haben schon vor 20 oder 30 Jahren und auch schon davor numerische Simulationen gemacht und das greift jetzt einfach weiter und das wird einfach fortgesetzt. Also da gibt es nicht so einen starken Bruch in der Entwicklung wie vielleicht in anderen Wissenschaftsbereichen. Dann gibt es einen ermöglichenden digitalen Wandel. Also es gibt Fragestellungen, die bevor die Werkzeuge der Digitalisierung zur Verfügung standen, einfach nicht abgefragt werden konnten. Das sind zum Beispiel, Text-Mining-Aufgaben, die so vorher nicht gelöst werden konnten. Und das andere ist ein substituierender digitaler Wandel, wo tatsächlich ganz neue Forschungsmethoden eingeführt werden und diese Forschungsmethoden die bestehenden Forschungsmethoden ersetzen, sodass tatsächlich ein Bruch in der Kontinuität vorhanden ist. Es gibt auch parallel dazu neue Entwicklungen, die natürlich auch in der DFG beobachtet werden. Das sind Fragen wie Open Science, wie gehen wir mit allen Fragen der Offenheit um? Und auch andere Sachen wie Citizen Science. Also wie können wir informierte Laien mit in Forschungsfragen einbinden und möchte man das und auf welcher Ebene möchte man das? Das sind jetzt ganz grob die Ergebnisse, die aus dieser Konzeptphase herausgekommen sind. Wenig überraschend, es gibt Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen diesen Fächerkulturen. Und in allen Fällen, wo digitaler Wandel eine Rolle spielt, sind die Schlüsselfunktionen die Forschungsdaten und die Forschungssoftware, um die man sich kümmern muss. Und wenn man das jetzt mit dem Förderhandeln der DFG vergleicht, stellt man halt fest, dass es viele Projekte gibt, die sich mit diesen Fragestellungen schon beschäftigen. Das ist aber oftmals eher punktuell und noch nicht ein strukturell übergeordnetes Thema. Gerade in den standardklassischen Förderprogrammen der DFG hat es da noch nicht sehr viel Anpassung gegeben, sondern das wird sozusagen ad hoc immer mitgenommen. Es gibt einige Beispiele, zum Beispiel in den Sonderforschungsbereichen gibt es Zentralprojekte für Information und dergleichen, aber es ist eben noch nicht ein großer Wandel feststellbar. Das ist in den Infrastrukturprogrammen etwas anders, da haben wir schon länger beobachtet oder versucht, auf die Entwicklung einzugehen, was zum Beispiel auch dafür zugeführt hat, dass nicht nur an Universitäten, Rechenzentren und Bibliotheks Wissenschaftszentren zusammengehen, sondern dass eben auch es immer häufiger Überschneidungen gibt zwischen eben der Gruppe für Literatur- und Informationssysteme und der Gruppe WGI, wo es um, sage ich mal, die reine Hardwareförderung geht. Es gibt natürlich auch Herausforderungen, die wahrscheinlich Ihnen auch bekannt sind. Wir müssen uns auch mit der Frage des Datenschutzes beschäftigen, wir müssen uns mit ethischen Herausforderungen beschäftigen, also zum Beispiel, was passiert, wenn in von uns geförderten Projekten personenbezogene Datenprofile erzeugt werden, wie gehen wir mit solchen Sachen um. Man stellt natürlich fest, dass ein zunehmender Bedarf an der Kompetenz an Informatik und Mathematik besteht. Das Stichwort ist so der Datenmanager, wo soll er herkommen für die ganzen Forschungsprojekte und letztlich auch, wie kann man gute Leute in solchen Projekten finanzieren? Überhaupt, wenn man von Datenmanagement spricht, geht es immer um eine Frage der Nachhaltigkeit und dann ist immer die Frage, wie kann etwas langfristig finanziert werden? Das ist Ihnen wahrscheinlich noch bewusster als mir, der noch nicht so lange in dem Geschäft tätig ist. DFG-Förderung heißt normalerweise, es geht um Projektförderung und das beinhaltet eben schon eine endliche Finanzierung. Das heißt, es muss auch von Seiten der Universitäten und anderer Geldgeber Möglichkeiten gefunden werden, sowas Essentielles wie Forschungsdatenmanagement grundsätzlich finanzieren zu können. Und wir müssen eben schauen, wie die DFG sich da positioniert, dass solche Entwicklungen auch angestoßen werden. Und ganz klar ist eben auch, dass die Kosten, die damit verbunden sind, nicht nur beinhalten, dass man irgendwo ein großes Storage Center hinstellt, sondern all diese Dinge hängen auch häufig an Personalkosten. Und auch da muss man eben sehen, dass sowas auskömmlich finanziert werden kann. Ein weiterer Schritt, den die DFG gegangen ist, dass sie jetzt geplant hat, eine Expertenkommission einzusetzen, die eben die DFG-Geschäftsstelle bei diesem Prozess unterstützen soll. Das heißt, es werden Experten eingeladen, die sowohl helfen, bei der Außendarstellung die DFG zu unterstützen, was wir nach außen kommunizieren wollen, was wir wichtig finden in Fragen des digitalen Wandels, und eben auch nach innen als Experten zur Verfügung stehen sollen, um eben diese Prozesse und zu beraten und uns zu helfen, die anstehenden Projekte umzusetzen. Ich bin tatsächlich nicht der Projektverantwortliche für diese Fragen, da das schon länger läuft, als ich selbst bei der DFG beteiligt bin, sondern einer der Projektleiter ist Matthias Katterbo aus der Gruppe LIS. Und wenn Sie Fragen oder Anregungen zu diesem Projekt haben oder mehr darüber erfahren wollen, hat er sich bereit erklärt, dass Sie sich gerne an ihn wenden können und mit ihm Kontakt aufnehmen können. Das ist auch schon das, was ich dazu sagen wollte. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.